Guten Morgen, ich bin froh, eine volle Gemeinde zu sehen, auch die, die auf dem Internet zuschauen. Heute gehen wir weiter, machen wir weiter im Thema 1. Petrus Kapitel 3. Heute geht es um das Eheleben. Selbst beim Eheleben gibt es ein weiterer Bereich von der Unterordnung in Gottes Haushaltsplan. Das Eheleben ist ein weiterer Bereich von Gottes Unterordnung in seinen Haushaltsplan. Wir können auch die Ehe so sehen, die Ehe kann ein Zeugnis des Evangeliums Christi sein, sofern Gottes Haushaltsplan beachtet wird. Das bedeutet, dass wir als Eheleute ein Zeugnis des Evangeliums sein können, sofern wir Gott beachten. Hier in dem Kapitel 3, Verse 1 bis 7, kommen wir zum vierten Bereich der Unterordnung. Das erste war Unterordnung unter Gott selbst, unsere eigene Unterordnung. Dann war das die Unterordnung unter dem Staat. Und dann war das die Unterordnung unter den Arbeitgeber. Und jetzt Unterordnung unter den Ehepartner. Das Wort zeigt uns die Prinzipien von Autorität und Unterordnung auch im häuslichen Bereich zwischen Ehemann und Ehefrau. Da gelten sie genauso wie in den anderen Bereichen. Eine Ehefrau soll sich nach Grundsätzen der biblischen Unterordnung sich dem Ehemann unterordnen. Das ist das Grundprinzip. Ich werde das natürlich erläutern, ich werde das nicht nur einfach jetzt euch sagen, eine Frau darf sich unterordnen, sondern da gibt es ganz klare, konkrete Aspekte dazu. Ebenso soll sich die Ehemänner nach den Grundsätzen der biblischen Unterordnung leben. Sie sollen danach leben. Das bedeutet, sie sollen verstehen, was eine biblische Unterordnung bedeutet. Das bedeutet nicht einfach nur Unterordnung, mach was ich will, Ehefrau, sondern es geht nach dem, was Gott will, nicht was du willst. Niemand ist also davon ausgenommen. Bereitwillige gegenseitige Unterordnung zur Ehre Christi ist das bestehende Prinzip, dass jeder von uns motivieren soll, sich der biblischen Autorität zu unterwerfen, zu der uns Gott aufgefordert hat. Das Prinzip ist, dass wir bereitwillig gegenseitig uns unterordnen zur Ehre Christi. Das ist das Ziel. Nicht zur Ehre von dir selbst oder zur Ehre irgendjemand anders, sondern zur Ehre Christi. In Epheser 5 wird deutlich, was Gott oder was Paulus hier versteht unter Unterordnung innerhalb des ehelichen Konzepts. Und im Kapitel 5, Vers 18 sollen wir geisterfüllt sein, wenn wir uns unterordnen. Wir sollen geisterfüllt sein, wenn wir uns unterordnen. Das ist ganz deutlich in diesem Abschnitt. Und ihr könnt das selber lesen. Vers 18 heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, vor dem in Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und dann gleich danach folgen die ganzen Aufforderungen, wie ein Ehemann, eine Ehefrau zu leben haben. Vers 21 wird deutlich, dass es gegenseitige Unterordnung geht, alle unter Gott. Alle müssen sich unter Gott unterordnen. Dann Vers 22, Ehefrauen ihrem eigenen Mann und die folgenden Verse. Und infolgedessen Ehemänner haben eine Verpflichtung gegenüber Gott, Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und da ist es auch schon mal deutlich, dass sie selbst auch unter ein Unterordnungsprinzip sind und ein Vorbild sein sollen. Jeder von uns hat eine Autorität über sich, jeder von uns, der sich unterordnen soll. Und jeder von uns hat eine Autorität, die er ausübt, üben soll und Verantwortung darüber hat. Also wir sind nicht nur die uns unterordnen, wir haben auch gewisse Autoritäten, die uns gegeben sind, die wir erfüllen sollen. Zum Beispiel, ich muss mich unter Christus unterordnen, unter meinen Arbeitgeber, unter meine Ältesten. Das ist ganz klar. Shell in der häuslichen Unterordnung wird sich mir unterordnen. Die Kinder müssen sich den Eltern unterordnen. Ein Arbeitnehmer muss sich den Arbeitgeber unterordnen. Bürger dem Staat oder der Staatsgewalt. Fußballer den Trainer. Ganz einfach. Sonst werden die wahrscheinlich schnell entlassen. Schüler ihren Lehrern. Wenn Autorität und Unterordnung nichts funktionieren, ist das Ergebnis Chaos, Anarchie. Das haben wir mitbekommen, das kriegen wir tagtäglich mit. Wenn Unterordnung nicht funktioniert, wenn die Autoritäten nicht klar definiert sind, dann bricht alles zusammen. Afghanistan haben wir gesehen, was in den letzten Wochen passiert ist. Großstädte ohne Polizisten in Amerika. Chaos. So viel Chaos, dass in einigen Städten mehr Menschen umkommen als in einem normalen Krieg. Das ist leider die Art und Weise, wie viele, oder das ist, wie ein System funktionieren soll. Da soll eine Unterordnung, ein Prinzip sein. Wenn dieses Prinzip der Unterordnung nicht funktioniert, dann haben wir als Resultat Chaos und Anarchie. Leider ist das aber nicht so, wie wir das oft sehen in unseren Haushalten. In einer modernen Haushaltengesellschaft funktioniert auf dieser Unterordnung nicht. Der Mann nimmt nicht die Rolle ein, die er einnehmen soll. Er leitet die Ehe nicht an, er leitet die Familie nicht an. Männer geben die Rolle und Autoritätsperson bei der Erziehung und Disziplinierung ihrer Kinder einfach ab. Sind passiv. Mal sehen, was passiert. Wir wissen, was passiert. Die Schrift sagt das ganz deutlich. Eine Art von Chaos und Anarchie. Männer geben also oft die Rolle ab. Ergebnis, die Ehefrau übernimmt die Führungsrolle, entweder indem sie die Autorität ihres Mannes freiwillig an sich reißt oder indem sie die Führung abgeben, wenn ihre Männer diese Führung nicht übernehmen wollen. Der Punkt ist einfach, das soll nicht so sein, aber es passiert. Und wir wissen, dass das schon von Anfang an der Schrift vorhergesagt wird, dass eine Frau die Macht haben möchte und der Mann diktatorisch über die Frau herrschen möchte. Und das soll nicht so sein. Das Ergebnis ist in jedem Fall das Gleiche. Die Ordnung Gottes wird auf den Kopf gestellt. Wenn wir nicht unsere Rollen als Ehemann und Ehefrau wahrnehmen, stellen wir die Ordnung Gottes auf den Kopf. Ist einfach, ganz einfach, da ist nichts dran zu rütteln. Und dann kommen die Probleme gleich danach und die sind meistens fatal. Machtkämpfe in der Familie, Scheidung, unüberbrückbare Differenzen. 70-80% der Seelsorgefälle in der Gemeinde sind Scheidung, also sind Eheprobleme, die zur Scheidung führen. Hört sich verrückt an, das ist aber so und das ist noch extremer. Fast 50% aller Ehen, die heute geschlossen werden, sind innerhalb von 2 Jahren geschieden. Warum? Warum? Die Statistik ist verheerend. Wir denken, auch Christen sind ausgenommen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht mehr wahr. Das war mal der Fall, aber nicht mehr. Frage, wie können wir uns, also dieser Flut vom Chaos, wie können wir das aufhalten? Wie können wir diesen Trend bekämpfen, der offensichtlich unbiblischen, offenkundigen, destruktiven und schändlichen Zerstörung sozusagen der Gesellschaft? Die Antwort auf diese Frage, wie auf alle ethischen Probleme der Menschheit, finden wir im Wort Gottes der Bibel. Wir finden die Antwort in der Bibel. Und das ist auch heute unser Text. Also wenn wir jetzt mal, schlag mal auf, 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7. Wir wollen da das betrachten und sehen, was das Konzept ist einer gottesfürchtenden Frau, die durch ihr persönliches Zeugnis Gott verherrlichen kann und die einen gottesfürchtigen Mann Gottes verherrlicht, indem er seine Frau und Familie aktiv anleitet. Also, die ersten 4, 6 Verse in diesem Abschnitt, Verse 1 bis 6, sind 4 Perspektiven der Unterordnung einer göttlichen Ehefrau. Lass mich den Text lesen. Gleicherweise sollen auch Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Worte gewonnen werden, wenn sie in euren Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, Haarflechten, Anlegen von goldenen Geschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der von Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter sind sie geworden. Wenn ihr Gott Gutes tut, euch in keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit euer Gebet nicht verhindert werde. Also die Perspektive ist hier eine gottesfürchtige Unterordnung. Und der Plan Der Plan der Unterordnung, den Gott uns hier offenbart, ist deutlich. Die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, die erste Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, was ist der von Gott beabsichtigte Plan für die Ehefrau? Was ist der von Gott beabsichtigte Plan für die Ehefrau? Wie funktioniert, wie soll die Ehe funktionieren? Wenn wir unsere Gesellschaft angucken, dann werden wir leider feststellen müssen, dass die uns nicht wirklich eine Anweisung geben kann. Das ist alles andere als eine gottesfürchtige Ehe zu sehen oder eine funktionierende Ehe. Da ist das an Tag gang und gäbe, dass die Leute sich trennen, sobald Probleme auftreten. Der Schwerpunkt liegt immer wieder auf dem Recht und Pflichten und meiner Macht. Das ist das, was die Gesellschaft sagt. Sie will mein Recht, mein Privileg, meine Macht. Darum geht's. Aber das ist, oder ich möchte mich selbst behaupten. Ich möchte Überlegenheit haben. Und das ist das, was wir auch in Deutschland sehen. Eine Ehe ist meistens damit, solange ich alles richtig laufe, nach meiner Perspektive, bin ich zufrieden. Mache ich weiter. Aber sobald das da gegen meine Vorstellung geht, bin ich bereit, mich zu trennen. Ich meine, das mag einen gewissen Aspekt, der Zeitaspekt übergehen, aber im Grunde genommen ist das mehr oder weniger die Ansicht der Gesellschaft. Das Wort Gottes hingegen legt den Schwerpunkt nicht auf persönliche Rechte, sondern persönliche Verantwortung. Das ist umgekehrt. Es geht dann nicht um die Rechte, sondern um unsere Verantwortung, die wir haben, als Mann und Frau. In dem Fall eben auch als Mann, als Frau. Als Christen müssen wir uns mehr und mehr darum kümmern, was wir tun sollen oder müssen, als um was wir verdienen oder einfordern wollen. Es geht mehr darum, wir müssen verstehen, was unsere Verantwortung ist. Nirgendwo ist dieser Grundsatz so notwendig wie bei uns, wie für uns als in der christlichen Familie, dass wir verstehen, was unsere Verantwortung ist. Was Petrus damit sagen will, ist, wenn es um die Rolle einer gottesfürchtigen Frau geht, muss sie ihre Aufmerksamkeit auf ihre Verantwortung richten. Darum geht das, ihre Verantwortung richten. Was ist der Plan Gottes? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Und wir haben das schon gesehen, dass bei Knechten, die sich ihren, oder bei Arbeitnehmern, die sich ihren Arbeitgeber unterordnen sollen, oder wie der Staat erwartet, dass wir uns den Staat unterordnen in gewissen Prinzipien und dass wir uns selber unter Gott unterordnen sollen. Diese Dinge sind uns schon klar geworden. Aber nun geht es darum, wie soll sich eine Frau unterordnen? Muss sie sich wirklich tatsächlich nur ihrem Mann unterordnen? Gar nicht, ist ganz egal, was der Mann macht. Nein, das steht da nicht so. Da ist eine Balance gegeben. Unterordnung hat nicht mit persönlichen Wert oder irgendeiner besonderen Wertigkeit zu tun der Person, sondern Unterordnung ist ganz einfach das, was Gott erwartet. Man kann gleichwertig, sie sind also Mann und Frau sind gleichwertig. Galater 3, Vers 28 sagt das deutlich. Da sind viele Aspekte, da möchte ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen, weil für uns muss das klar sein, verständlich als Christen, dass da keine Wertigkeit ist zwischen Mann und Frau. Die eine ist besser, der andere ist schlechter, darum geht das nicht. Der eine ist fähiger, der andere ist unfähiger. Nein, darum geht das nicht. Es geht darum, Gott möchte das so und deshalb ist das so gesetzt. Ordnet euch unter. Hypotasso, sich unterordnen, sich unterstellen, zusammengesetztes Wort, sich unter eine Autorität stellen. Das wird auch im militärischen Bereich benutzt. Und das wird von einer Frau erwartet. Sie soll sich unterordnen. Ebenso Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Und das ist, eine Frau ist, es bedeutet, dass sie sich freiwillig unterordnet. Das geht nicht. Und in einer Art und Weise, und das wird auch, glaube ich, deutlich in diesem Abschnitt, dass sie die richtige Herzenseinstellung hat. Es geht nicht darum, wenn sie jetzt die ganze Zeit nörgelt, weil der Mann nicht richtig, ich ordne mich auch unter, aber ich mag das nur, weil ich bin nicht zufrieden mit dem, was du sagst. Das ist hier nicht der Zusammenhang. Es ist also wirklich eine Unterordnung. Ehemänner, wir als Ehemänner haben die Verpflichtung, natürlich unsere Frau anzuleiten. Wenn eine gottesfürchtige Frau sich bereitwillig unterordnet, ist das Ergebnis eine schöne Harmonie. Wenn eine Frau sich bereitwillig unterordnet, ist das Potenzial Harmonie. Ich sage nicht, dass das immer der Fall sein kann, wird. Dieses Prinzip lässt sich auch anwenden in nichtchristlichen Ehen. Gott hat das so geplant. Ein Mann, eine Frau soll eine dauerhafte Beziehung sein, wo die Frau sich unterordnet. In 1. Mose 2, Vers 24 ist deutlich, dass Mann und Frau zusammengehören. Das ist alles Grundlage der Schöpfung gewesen. Und es war nicht nur eine intime eheliche Beziehung, es war eine Unterwerfung, eine Unterordnung unter allen Bereichen, die von Anfang an so geplant waren. Und jetzt ist die große Frage, weißt du, warum das funktioniert? Wissen wir, warum das so funktioniert? Ganz einfach, weil das Gottes Plan ist für Mann und Frau. Ich kann das ist simplistisch, denken wir. Aber überlegt mal, wenn das wirklich überall angewandt würde, wie viele Problematiken wir in der Gesellschaft, in unseren eigenen privaten Familien oft ausräumen könnten, wenn das wirklich anerkannt wird. Und ich werde natürlich auf die Verantwortung des Mannes auch noch eingehen und die ist auch erheblich. Aber das ist einfach so, versteht ihr, wenn wir einfach uns nur an Gottes Plan halten würden. Von der Schöpfung an wurde die Frau so gesehen, dass sie sich dem Mann unterordnet und so geschaffen, dass sie sich dem Mann unterordnet. Nicht als Co-Vorsitzender, nicht, dass sie beide den Vorsitz haben, nicht als Vorstandskollegin, nee, sondern eine liebende und unterwürfige Helferin, die ihrem liebenden Ehemann zur Seite steht und mit ihm zusammenarbeitet. Das ist das Ziel. Eine Gehilfin, die zu ihm passt. Und denk nicht, dass das nur von der Frau erwartet wird. Es ist ein Konzept, was Gott erwartet in allen unseren Einstellungen, Herzenseinstellungen, dass wir bereit sind, uns da unterzuordnen, wo wir gefordert sind, die Autorität anzuerkennen. Aber ganz einfach nochmal ganz zu sagen, das ist seit der Schöpfung hier geplant. Das ist nicht erst nach der Schöpfung irgendwann gekommen, nach dem Sündenfall. Nein, das ist seit der Schöpfung eine Gehilfin sollte sein, in 1. Mose 2, Vers 18. In 1. Korinther 11, Vers 9 sagt Paulus Folgendes, denn der Mann ist nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Das geht um die Schöpfung schon von Anfang an. Und wer sagt, wir sind in einer modernen Gesellschaft, komm mal. Ja, was du gerade gesagt hast, du hast einen besseren Plan als Gott? Haben wir? Haben wir nicht. Und wenn ihr meint, dass ihr einen besseren Plan habt, warum scheiden sich denn 50% der verheirateten Leute heutzutage? Warum gibt es so viel Chaos in der Gesellschaft und in den Familien? Dies sind die Grundsätze der Schöpfungsordnung und die sind darin begründet, nicht in dem, was ich sage oder was wir sagen. Das galt für die vor dem Sündenfall bereits. Und der springende Punkt ist jedoch dieser: Eine Ehe funktioniert, wenn jede Person ihre Rolle erfüllt. Dazu gibt es mindestens zwei Rollen. Die Kinder, wenn die dazugehören zur Familie, natürlich noch eine weitere Rolle. Die Rolle der Frau ist es, ihren Mann demutsvoll zu unterstützen. Okay, jetzt stellen wir uns die Frage, Petrus, du weißt nicht, wie mein Mann ist. Warum soll ich mich jemandem wie ihm unterordnen? Das könnte Cheryl vielleicht sagen, wieso sollte sie sich mir unterordnen? Das bringt uns dazu, den zweiten Punkt zu betrachten. Der Zweck und das Ziel dieser Unterordnung. Was ist der Zweck und das Ziel dieser Unterordnung? Der Zweck und das Ziel der Unterordnung ist für eine gottesfürchtige Frau, ist einfach, dass es Gottes Plan ist. In diesem Punkt muss Gottes Weisheit die Oberhand über das unzulängliche Denken des Menschen gewinnen. Wir müssen einfach verstehen, dass wir nicht den Menschen geschaffen haben. Wir haben nicht die Ehe geschaffen. Wir haben nicht die Familie geschaffen. Gott hat das gemacht. Das Argument des Menschen spricht so, du sollst so lange verheiratet bleiben, solange es dir gut geht und solange jeder sich gut verhält. Aber das ist nicht das Prinzip, was wir hier vorfinden. Die Gesellschaft hat alles verdreht. Und wir haben es selber auch verdreht. Wir haben denen auch zugestimmt. Wir unterhalten uns mit diesen Fernsehsendungen und Filmen, wo das gehandhabt wird. Diese Dinge glorifiziert werden. Aber Petrus zeigt uns den Zweck einer solchen Unterordnung. Der Hauptpunkt, auf den Petrus hinweist, ist dieser: damit ihr Ehemänner gewonnen werden könnt. Das ist hier der Punkt. Damit die Ehemänner gewonnen werden können. Das geht natürlich davon aus, dass vielleicht ein Ehemann nicht im Glauben ist und die Frau im Glauben ist und sie gewonnen werden kann. Sie sollen nicht gewonnen werden, der Ehemann soll nicht gewonnen werden durch eine tägliche Morgenandacht oder Predigt von der Frau, dass er sich richtig zu verhalten hat, sondern er soll einfach durch ohne Worte interessanterweise gewonnen werden. Denkt mal darüber nach, was er hier gesagt. Die Frau soll so leben und sich so unterordnen, dass der Mann ohne Worte überführt wird und das Evangelium sieht, was ja eigentlich verkündet werden sollte, richtig? Das bedeutet, das macht deutlich, dass Paulus bzw. Petrus hier deutlich macht, dass Männer aufgrund des Beobachtens, wie sich die Frau vor ihnen verhält und lebt, so ein klares Zeugnis des Evangeliums hat und sich fragen wird wahrscheinlich, wie kann meine Frau mich aushalten? Da muss doch was dran sein. Da muss doch was dran sein. Dass sie ohne Worte ihn erreichen kann. Nicht durch das ständige Predigen, nicht durch das ständige Anhalten seiner Fehler. Wenn du die Angewohnheit hast, im Ständigen zu predigen, also als Frau, als Ehefrau, deinen Mann ständig zu predigen, wird er dich wahrscheinlich einfach ignorieren oder ganz und gar meiden. Er versucht dann jeden Grund zu finden, nicht nach Hause zu kommen und nicht die Predigt zu hören von seiner Ehefrau. So, was soll es eben sein? Die unerlöste Welt soll sehen, soll erkennen durch das Verhalten der Ehefrau, in dem Fall im häuslichen Rahmen, und beobachten, sie soll überführt werden dadurch. Sie soll überführt werden, dass da etwas mehr ist als nur ihr eigenes Leben, dass sie wirklich dem Herrn gehorsam ist. Und das zeigt sich durch viele verschiedene Aspekte aus. Durch das Wandel der Frau, indem sie euren furchtreinen Wandel angeschaut haben. Also, geht Petrus darauf ein, dass sie hat einen keuschen Wandel. Also keine Verunreinigung, und das ist nicht nur sexuell gedacht, das ist einfach ihr Verhalten, ihre Sprache. Alles, was sie tut, zeugt von dem Zeugnis, dass sie Jesus Christus liebt und den Herrn folgt. Sie gibt ihm die Ehre. Sie ist motiviert durch Gott, nicht durch ihre eigenen Sachen. Dann würde sie wahrscheinlich gleich aufgeben. Ich nehme an, wenn eine Frau nicht den Herrn kennt und mit einem schwierigen Ehemann zusammenlebt, dann würde sie wahrscheinlich das Handtuch schmeißen und sagen, das reicht mir jetzt. Und das sehen wir ja auch. Aber wir, eine Frau, die motiviert ist durch das Evangelium und motiviert ist durch Gott, wird das nicht tun. Ein dritter Aspekt, der wichtig ist, der Unterordnung. Eine gottesfürchtige Frau hat ein gewisses Muster der Unterordnung. Sie hat ein gewisses Muster, wie sie sich unterordnet. In Vers 3 und 4. Wie soll sich eine gottesfürchtige Frau diesen Prinzipien Unterordnung täglich ausleben? Wie soll das geschehen? Was ist eine gottesfürchtige Frau, was sie nicht tun sollte? Sie sollte ihre Aufmerksamkeit nicht auf das richten, was äußerlich ist und eitel ist. Sie sollte nicht die Dinge nach außen tragen, die für ihr sie wichtig sind, sondern das ist das innere Leben. Es geht um das Thema zum Beispiel Schmuck. Im Griechischen hieß das Kosmos. Etwas, was in eine gewisse Ordnung bringt. Und diese Ordnung soll nicht äußerlich sein, sondern die soll innerlich sein. Also nicht Schmuck. Nicht Kleidung. Nicht, dass das falsch ist. Ich sage hier nicht, ihr dürft keinen Schmuck tragen, ihr sollt keine Kleidung tragen, keine schönen Kleider tragen. Das sage ich nicht. Aber das soll nicht das Hauptanliegen dieser Frau sein. Der Schwerpunkt liegt jedoch in ihrer Herzenshaltung. Ihre Herzenshaltung ist das Wichtigste hier. Und wir waren gerade, ich war eine Zeit lang jetzt gerade in der Türkei, und da habe ich gesehen, in Geschäften gegangen, und die haben super viel schönen Schmuck. Echt, unglaublich. Und Kleidung, bunt. Oh, da dachte ich, Josefs Mantel, überall. Und die können sich hübsch anziehen, und das Äußerliche kann wirklich das sein, aber das, die verstehen das zum Beispiel, wie die meisten Frauen oder nicht die meisten Frauen, das stimmt nicht, aber viele Frauen, gerade wo wir waren, haben sich eben total verschleiert. Du wusstest gar nicht, wie die aussehen. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Das ist aber auch nicht das Ziel. Der Punkt ist, was Gott hier oder was Petrus hier sagt, es darf nicht das Wichtigste sein. Es geht nicht um das Gold, den Goldschmuck, den du trägst, oder das Anziehen von auffallender Kleidung, oder weil das im Endeffekt, diese Beschäftigung mit der Kleidung, was ja heutzutage so wichtig ist, die Werbung, die überall ist, und das, was mit dem wir uns so oft beschäftigen, wie wir uns darstellen wollen, und nicht nur die Frauen, auch die Männer, kann zu einem Götzen werden und ist oft auch zu einem Götzen geworden. Also geht das da nur, und er spricht das an. Es soll also nicht etwas, was super kostspielig ist, sozusagen so viel Kosten erzeugt, dass du für andere Sachen, die wichtiger sind, kein Geld hast zum Beispiel. Wir wissen das zum Beispiel, dass wir in östlichen Ländern gewesen sind, in slawischen Ländern, die Frauen im Winter, da denke ich, wow, tolle Pelzmäntel, aber dafür haben die monatelang nicht gegessen und der Haushalt war, die hatten nichts zu Hause. Dafür, dass sie einen super schönen Pelzmantel tragen konnten. Also es darf nicht zum Götzendienst werden. Lasst euch nicht von solchen Dingen verzehren. Das darf nicht der Fall sein. Und warum? Das Ziel ist nicht einfach versuchen aufzufallen oder körperliche Schönheit hervorzuheben, sondern unser Ziel soll sein, das Ziel der Frau, einer gottesfürchtigen Frau soll das sein, dass ihr Herzenseinstellung nach in den Vordergrund kommt. Was eine göttliche Frau tut, soll sie soll dem die Zeit widmen, dem die Aufmerksamkeit widmen, und zwar ihrer verborgenen Person, das Innere. Dass die Aufmerksamkeit der Welt und der Familie und der Gemeinde nicht auf das Äußerliche zurückzuführen ist, sondern auf das Innerliche, ihr die Frucht des Geistes, der Lebenswandel, die Art und Weise, wie sie umgeht mit dem anderen Geschlecht oder mit ihren eigenen Kindern, dass die unvergänglichen Qualitäten, einen sanften und einen ruhigen Geist zu haben. Sie soll sanft sein, das ist auch hier ausgedrückt. Sanftmütig, rücksichtsvoll und bescheiden. Still, nicht laut, nicht ungestüm, nicht aufdringlich, nicht selbstbewusst, sondern sanft und ruhig. Dies sind die Eigenschaften wahrer weiblicher Ausstrahlung. Es ist nicht darum, bombastisch jetzt irgendwie in einen Laden zu kommen mit einem weißen Kleid und die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und sowas hat man auch erlebt. Selbst in einer Gesellschaft, wo das eigentlich nicht sein soll. Der Punkt ist, das soll es eben nicht sein. Aber so, es soll, und Gott sagt hier, es ist sogar wertvoll in seinen Augen. Es ist, oder der vor den sehr köstlich ist, also sehr wertvoll ist. Es erfreut ihn. So, also der Plan Gottes ist für eine gottesfürchtige Frau soll sein, sich demutsvoll unterzuordnen, wie Gott es geplant hat. Der Zweck und das Ziel soll sein, ihren Ehemann zu gewinnen, ohne Worte, für Christus hin, für Christus gewinnen. Das Muster soll sein, sich auf das Herz zu konzentrieren, auf das Innerliche, nicht das Äußerliche, nicht den körperlichen Dingen. Und das ist ganz einfach darzustellen. Aber was ist das Bild? Was ist das Bild, was wir vor uns haben? Wie sehen wir das? Beziehungsweise wo ist das Beispiel? Und hier im letzten Abschnitt, in Verse 5 und 6, wird deutlich, was das Bild sein soll. Denn so schmücken sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, setzten auf Gott unterordneten Männern. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, denn Kinder seid ihr geworden, oder deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Mit anderen Worten, es ist erwartet, dass eine Frau sich unterordnet wie in der Vergangenheit, wie die anderen Frauen sind. Das bedeutet nicht, dass das genauso sein soll. Das sollte, Sarah hatte die Einstellung, ihren Mann sich unterzuordnen, um ihn zur Seite zu schieben als Helfer. Denn um das Gebot willen hat er das getan. Denn so haben sich auch einst die heiligen Frauen geschmückt, sagt er, und weil sie zu Gott gehörten. Nicht, weil sie was Besonderes waren, sondern weil sie zu Gott gehörten. Sie haben sich auf Gott gehofft. Und ihre Hoffnung, das ist das Weibliche, das ist das Feminine, ist, sie vertrauen Gott und lieben den Herrn und geben sich ihren Männern hin, indem sie ihnen zur Seite stehen. Sie waren treu, gläubige Frauen. Frauen Gottes sollten nicht wie eine Frau der Welt leben, das habe ich schon deutlich gesagt. Sie waren gottesfürchtige und hatten ein stillen und sanftes Herz. Und das wollte Petrus einfach deutlich machen, bevor zu dem Punkt kommt, was so wichtig ist für einen Ehemann. Die Frau hat den Ehemann geehrt, sie hat sich bereitwillig ihm untergeordnet, sie hat sich so verhalten, dass das Innere ihrer Person am wichtigsten war. Sie zeigte, dass sie den Herrn gläubig nachgegangen ist. Sie hat ihre Augen weggenommen von den Menschen und auf Christus gesetzt. Und als Frau hat sie keine Angst vor ihrem Mann gehabt, sondern sie hat ihn geliebt und das auch gezeigt. Was ist jetzt mit den Männern? Was steht im Vers 7? Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen einsichtig als einem schwächeren Gefäß, einem weiblichen, und gebt ihnen Ehre. Es dreht sich hier um eine göttliche Unterordnung auch. Nun kommen wir eben zu dem Ehemann, die Anforderung an den Ehemann. Wir müssen einfach verstehen, dass wir denken, ja gut, 6 Verse ist für Frauen benutzt worden in dem ersten Abschnitt, 1 Vers für den Mann. Steht das im Verhältnis? Wir sagen nein, aber es steht im Verhältnis, denn was dem Mann hier an ihn gefordert wird, ist schon in vielen anderen Abschnitten ganz deutlich gesagt. Die Ehe ist weiterhin das Gradmesser jedes Gemeindeleiters. Es ist seine Ehe ein Vorbild? Gibt sich die zwangsläufige Frage, wie kann er die Verantwortung über die Gemeinde bekommen, wenn seine Ehe kein Vorbild ist, kann er nicht diese Verantwortung haben. Wenn seine Ehe ein Vorbild ist, dann ist es gewährleistet. Im Unterschied zur Welt ist eine gute, gesunde Ehe die Messlatte für eine Qualifikation eines geistlichen Leiters für jeden Ehemann. Wenn die Ehe eines Mannes nicht in Ordnung ist, dann wird die Beziehung zu seiner Frau automatisch sein Hauptanliegen. Bis diese Beziehung wieder zur Ehre Gottes gelebt wird. Also es ist wichtig, wir müssen einfach begreifen, dass der Ehemann die Verantwortung trägt, nicht nur, weil die Frau sich unterordnet, sondern er hat vor Gott die Verantwortung, seine Frau zu leiten. Und das muss er tun in der Furcht Christi. Es ist für uns als Männer nicht optional, wie wir unsere Frauen mit ihnen umgehen und wie wir unsere Ehe leben. Gott will, dass wir unsere Ehe die größte, und das ist wichtig, der Ehemann, für uns Ehemänner, dass wir der Ehe die größte Aufmerksamkeit auf Erden widmen. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist die nächstwichtige Beziehung für jeden Ehemann und werdenden Ehemann nach seiner Beziehung zu Jesus Christus und Gott. Dein Nächster oder deine Nächste ist deine Frau. Nicht deine Kinder, nicht deine Fußballfreunde, nicht deine Studienkollegen, nicht deine Geschwister oder deine Mutter oder deinen Vater. Es ist deine Frau. Das ist dein Nächster. Das ist die Verantwortung des Mannes. Die Bibel ist da eindeutig. Darum wird ein Mann seinen Vater, Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und das wird gleich dreimal im Neuen Testament wiederholt. Das bedeutet, es muss wichtig sein. Die primäre Beziehung für uns als Männer in dieser Welt ist die mit unserer Ehefrau. Das sagt Gott, der die Ehe geschaffen hat und uns unserem Wohl und zu unserer und seiner Ehre. Also 1. Petrus 7 macht ganz deutlich, dass die Ehemänner eine Verantwortung haben. Und dann der Grund dafür, dass die Ehe an vorderster Stelle stehen muss, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Und das hört sich, na gut, dann wird mein Gebet eben verhindert. Wisst ihr, was er sagt? Gott hört dich nicht. Wenn du deine eheliche Beziehung nicht in Ordnung ist, hört Gott dich nicht. Mit anderen Worten, es ist so, als wenn du keine Beziehung zu ihm hast. Du kannst nicht sagen, das mache ich später. Das ist Priorität. Wenn das nicht stimmt, dann kannst du die Beziehung zu Gott an den Nagel hängen. Er sagt, wie willst du eine Beziehung zu mir haben, wenn du mit deiner Frau keine Beziehung haben willst? Wenn du sie nicht liebend annimmst und leitest? Hört sich jetzt ein bisschen brutal und drastisch an. Aber lass mich doch mal ein bisschen darauf eingehen, was ich hiermit meine. Du sollst deine Frau, drei Dinge, die du beachten sollst, wie du deine Frau behandeln sollst. Zärtlich, als eine zerbrechliche, wie ein Gefäß, das zerbrechlich ist. Also zerbrechlich. Und als eine weibliche, wie eine Frau. Ganz einfach. Zärtlich, zerbrechlich und weiblich. Keine Degradierung, gar nichts. Das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie eine schwächere Stellung hat oder so. Das ist nicht davon, das ist nicht der Gedanke, der da für Gott dasteht, sondern es geht darum, dass du dich so um deine Frau kümmerst, als wenn sie das Teuerste und Beste in deinem Leben ist. Sie ist eine zerbrechliche Ming-Vase. Und wenn du andauernd sie anschreist oder mit ihr Auseinandersetzung hast, ist es, als wenn du Steine auf diese Vase schmeißt. Es ist, als wenn du versuchst, sie kaputt zu machen, und sie geht wahrscheinlich kaputt, die hat Risse, manche sind schon total zerbrochen. Das Einzige, was diese Frau noch aufrecht erhält, ist die Gnade Gottes. Und das ist wie so ein Kleber. Wisst ihr, wie so ein Kleber da um die... Habt ihr schon mal eine Vase zusammen oder was Kaputtes zusammengebracht? Und wenn ihr bedenkt, dass ihr das selber gemacht habt, das ist nicht irgendeine Porzellan, sondern das ist ein Mensch, den ihr durch eure Verhalten als Ehemänner so zerstört habt, dass nur die Gnade Gottes diese Beziehung aufrechterhalten kann, dann ist das schon viel zu weit gegangen. Aber nochmal ganz kurz zurückzugehen an diese ganze Situation. Gott hat eine besondere Liebe zu den Schwächeren. Ist euch das mal in der Bibel aufgefallen? Gott hat eine besondere Liebe zu den Schwächeren. Und hier wird die Frau als etwas Schwächeres. Ebenso sollen wir einsichtig mit ihr wohnen, dem Weiblichen, als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gibt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Gott hat immer, und da will ich mal zurückgehen, er hat immer besondere Aufmerksamkeit den Schwächeren gewidmet. 1. Korinther 12, Vers 22. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes die Notwendigen, das sind wir die Schwachen. Wir sind die Notwendigen, wir sind die schwachen Glieder. Jakobus 2, Vers 5. Hört meine geliebten Brüder, da hat nicht Gott die Armen der Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden, und die Erben des Reichens, was er denen verheißen hat, dass die ihn lieben. Auch da, wir sind die Armen, die Schwachen. 2. Korinther 10, Vers 12. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich wollte nur mal verstehen, dass wir nicht abwertig denken darüber, dass eine Frau schwach ist. Gott hat was Besonderes gesagt. Er sagt, sie ist schwach und deshalb besondere Aufmerksamkeit. Deshalb besondere Aufmerksamkeit. Und nicht von irgendjemandem, sondern von dir als Ehemann. Gott hat Freude daran, die Schwachen zu segnen und sich gerade um die zu kümmern, die weniger ehrbar sind in dieser Welt. Das ist Gottes Ziel. Gottesfürchtige Ehemänner würden das Gleiche für ihre Ehefrau tun, was Gott oder was Paulus selber gesagt hat, wie er die Schwachen gesehen hat. Also ich möchte drei Appelle an die Ehemänner geben und dann hoffen, zum Ende zu kommen. Ihr Männer, nutzt die Unterordnung deiner Frau nicht aus. Nutzt sie nicht aus. Nutzt nicht aus, dass sie schwächer ist. Nutzt nicht eure Autorität aus. Nur weil Gott die Frau unter die Autorität des Mannes gegeben hat, will Gott nicht, dass wir sie über sie herrschen. Auch wenn sie eine schwächere Rolle einnimmt, sollen wir sie lieben und wie ich schon sagte, wie ein zerbrechliches Gefäß. Nutzt das nicht aus. Männer, nutzt die körperliche Unterlegenheit eurer Frau nicht aus. Das Hauptsein des Mannes für seine Frau beinhaltet zum größten Teil, dass der Mann körperlich stärker ist und die Frau schwächer. Das bedeutet nicht, in jedem Fall ist das nicht der Fall. Es gibt auch stärkere Frauen, aber das ist eine andere Sache. Natürlich ist mir bewusst, dass wir eben auch physisch einige Frauen stärker sind, aber wir sollen eigentlich als Männer so uns verhalten wie Kavaliere. Wir müssen uns um unsere Frau kümmern. Stellt euch vor, würde Jesus die Tür aufhalten oder durch die Tür zuerst gehen und dann zuknallen lassen und warten, bis die Frau reinkommt? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Würde er sie auf dem Esel reiten lassen und selbst hinterhergehen? Bestimmt. Würde Jesus ins Rettungsboot oder zuerst gehen oder würde eine Frau die Schwächeren zuerst lassen? Es ist deutlich, wir haben eine Verantwortung. Wir dürfen die Schwäche unserer Frauen nicht ausnutzen. Männer, nutzt die emotionale Sensibilität deiner Frau nicht aus. Nütze die emotionale Sensibilität deiner Frau nicht aus. Wir sind vielleicht stark und können vieles sehen und mitmachen als Männer und das berührt uns nicht. Aber das ist gerade das Wichtige an unserer Ehefrau, dass sie uns ergänzt in dieser Sache. Wie oft bin ich nach Hause gekommen und habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich eine Person verletzt habe und meine Frau hat mir gesagt, hey, hast du gemerkt, was du da gemacht hast? Und ich sage, nö. Und dann erklärt sie mir das und dann das Nächste ist, ich gehe zum Telefon, rufe die an und entschuldige mich und bete um Vergebung. Aber wenn du es ausnutzt und sagst, wie schwach du doch bist oder das unterdrückst, wir sollen unsere Frauen deshalb auch schützen, dass wir sie nicht ihre emotionale Sensibilität ausnutzen. Du sollst also nicht zu deiner Frau auf der einen Seite sagen, dass das ausnutzen, indem du dich über sie stellst und ihre Schwäche nicht schützt. Kolosser 3, Vers 19 sagt es, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und das ist auch eine andere Aufforderung, die ich uns Männer bitte setzen möchte. Werdet nicht bitter gegen eure Frauen. Werdet nicht bitter. Und wenn ihr merkt, dass ihr bitter gegen sie seid, dann tut Buße und kehrt um. Das ist, sag nicht auf der einen Seite zu ihr, Schatzi, und redest mit ihr, als wenn sie kein Schatz ist. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Behandle deine Frau, als wenn sie zerbrechlich ist, wie ein zerbrechliches Gefäß, wie ich schon gesagt habe. Und drittens, dass sie wirklich ein teures, geschaffenes Wesen ist. Wir haben die Verantwortung für dieses, wir haben ein verantwortungsvolles Wesen vor uns. Sie ist genauso geschaffen wie wir. Wenn das da steht, sie ist wie ein Gefäß, dann bedeutet das, setzt voraus, dass da ein Schöpfer ist, ein Töpfer. Und der Töpfer hat auch uns gemacht und aus dieser Perspektive haben wir Verantwortung, diese sie zu schützen und zu erhalten. Sie ist ein zerbrechliches Wesen und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Kein schlechtes Wort. Und vielleicht noch ein Beispiel, was wir immer bei uns zu Hause benutzt haben, ist Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus deinem Munde kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringt. Und unsere Worte sind oft die mehr Verletzenden als körperliche Verletzung. Worte sind oft verletzender als alles andere. Das ist das, was oft, und wenn du Dinge sagst und in einer Art und Weise zu deiner Frau sagst, die nicht liebevoll sind, hat das viel mehr Auswirkungen oft, als wenn du etwas versehentlich tust. Und dann als letzter Punkt, behandle deine Frau als eine weibliche, wie eine Frau. In der Schlachterübersetzung ist die Übersetzung ein bisschen anders, aber in der Elberfelder kommt das ganz deutlich raus. Hier sagt dem, als eine schwächeres Gefäß dem Weiblichen und gib ihnen eine Ehre. Das steht hier, es geht um eine weibliche, sie hat etwas Besonderes, sie ist weiblich, und so sollst du sie auch behandeln. Sie sollst nicht behandeln, sie soll nicht männlich sein. Sie muss nicht stark in den Bereichen sein, wo du stark bist. Und du, ein Mann soll auch nicht weiblich sein. Das ist ganz deutlich, steht in der Schrift. 5. Mose 22, Vers 5. Es soll nicht Manneszeug auf einer Frau sein. Und ein Mann soll nicht die Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist ein Groll vor dem Herrn, deinem Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Was wir heute in der Gesellschaft sehen, hat überhaupt nichts damit zu tun, was Gott will. Das müssen wir einfach verstehen. Also mit anderen Worten, es ist wichtig für uns zu begreifen, dass eine Frau weiblich ist und als solche sollen wir sie auch behandeln. Es ist normal, dass eine Frau dass sie anders gekleidet ist, anders aussieht, dass sie andere Prioritäten hat in ihrem Leben. Wir sollen unsere Frau also auch vor Aufgaben schützen, die für Männer sind und nicht für Frauen sind. Als Ehemann sollen wir lernen, die Frau zu schätzen und zeigt ihr, dass es wichtig für euch ist, dass sie der wichtigste Mensch auf Erden für dich ist. Schätze sie als etwas sehr Kostbares wie ein Diamant. Als Frau solltest du dem Weiblichen nicht widerstehen. Gott hat dich als Frau gemacht, sei eine Frau, sei weiblich. Du ergänzt das, was der Mann oft als Schwäche zeigt. Viele Ehre gebührt deiner Frau. Was meint ihr? Was bedeutet das, wie viel Ehre deiner Frau gebührt? Entschuldigung, wie viel Ehre gebührt deiner Frau? Was glaubt ihr, ist damit gemeint, wenn es hier seid mit euren? Gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben des Lebens sind. Wir sollen ihnen alle Ehre geben, alle Ehre, die Gott ihnen zumisst und zugibt. Und am Ende sagt es, deren Gnade des Lebens, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Ich habe schon erwähnt, wie wichtig ist es zu begreifen, wenn diese Beziehung zu unserer Ehefrau nicht richtig ist, dann können wir nicht erwarten, dass unsere Beziehung zu Gott richtig ist. Und wenn unsere Beziehung zu Gott nicht richtig ist aufgrund der Beziehung zu unserer Ehefrau, dann bedeutet es auch, wie er es hier warnt, dann wird euer Gebet verhindert werden. Es wird verhindert, wenn diese Beziehung nicht da ist. Und dadurch geht alles dem Abhang runter, mit anderen Worten. Wie sollen wir als Ehemänner unsere Ehefrau behandeln? In einer Art und Weise, wie es dem Willen Gottes entspricht. Kenn deine Frau, sei ein Student von Gottes Wort. Kenn deine Frau, was sagt die Bibel über das Leben und über die Frau in der Bibel aus? Lerne das, verstehe das, verstehe, dass sie anders ist. Geh nicht nach den weltlichen Prinzipien, die wir heute sehen und hören. Gib deiner Frau die Ehre, die ihr gebührt, und behandle sie als ein schwächeres Gefäß, das zerbrechlich, weiblich und kostbar ist. Gib deiner Frau die Ehre, die ihr gebührt, und behandle sie als ein schwächeres Gefäß, das zerbrechlich, weiblich und kostbar ist. Und drittens, sei dir bewusst, dass deine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, wenn du diese Prinzipien der Beziehung zu deiner Frau nicht berücksichtigt hast. Sag ihnen nicht, ich kann trotzdem beten. Natürlich kannst du beten. Aber er sagt, Gott sagt, er hört dein Gebet nicht. Mit wem sprichst du? Dein Gebet geht eigentlich nur bis zur Decke. Der Punkt ist, wir haben eine Verantwortung, als Ehefrau und Ehemann uns nicht dieser Welt anzupassen, sondern Gott die Ehre zu geben. Das bedeutet, wir müssen uns eine göttliche Unterordnung unterziehen. Und als Ehemänner haben wir die Verantwortung, unsere Frauen im Herrn zu leiten, in einer Art und Weise, was deutlich macht, dass wir sie ehren und dass es sie ein schwächeres Gefäß ist, das aber alle Ehre gebührt. Und wir das tun, um aus Gottes Kraft und in Gottes Kraft. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine große Güte und deine Gnade. Danke dir, dass du die Ehe geschaffen hast. Du hast Mann und Frau geschaffen und nach deinem Bild hast du sie geschaffen. Du hast ihnen besondere Aufgaben gegeben, besondere Rollen gegeben in dieser Gesellschaft, aber auch in der Ehe gerade. Und wir möchten dir auch jetzt gerade anbefehlen, vielleicht unsere Sicht, die falsch ist, vielleicht unser Verständnis, das falsch ist, weil wir vielleicht was anderes gelernt haben aus selbst auf verkehrten Traditionen, verkehrten Sichten und nicht begreifen, dass Mann und Frau vor dir gleich sind, aber verschiedene Rollen haben, verschiedene Verantwortung haben und dass wir als Männer sie zu respektieren haben, diese Verantwortung, aber nicht nur die zu respektieren haben, sondern auch zu fördern haben und dass wir unsere Frauen so behandeln, dass sie ein sensibles, kostbares Gefäß sind, das weiblich ist und das als solches auch behandelt werden soll. Und wir danken dir für deine große Güte, deine Gnade, die wir immer wieder erfahren. In Jesu Namen. Amen.